Sitnabe konkret aussah. Ja? Und deshalb hat jeder sein persönliches Sitnabe. Also ich mache manchmal den Blödsinn und sage, ich bin ja noch an der IHL tätig, dass mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, darf ich da noch ein bisschen unterrichten. Und dann kann es sein, dass ich sage, gestern hatte ich ein Hitnabe-Erlebnis. Aber ich sage denen nie genau, wie das aussehen hat. Gell? Das ist meine Sache, wie ich Hitnabe mache. Das muss jeder selber wissen, wie das aussieht, wenn er aus dem Häusle ist. Okay, jetzt muss ich zurück zu Hiob. Von Hitnabe zum Hiob, das ist jetzt, hör Mann, du stellst mir schon schwierige Aufgaben, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, ob die Folien tun. Noch nicht, dann mache ich eine kleine Einleitung. Doch, jetzt geht's los. Mein Weg zum Hiob, es war mir im Studium nicht vergönnt, mich mit dem Hiob intensiv zu beschäftigen. Das können jetzt die IHL-Studierenden, da hat jeder die Möglichkeit, ein Hiob-Modul zu besuchen. Und ich habe dann lange Zeit, obwohl ich mich mit dem Alten Testament intensiv beschäftigt habe, auch schon relativ früh ans Bengelhaus kam und am Bengelhaus in Tübingen Altes Testament unterrichtet habe, ich habe aber immer abgelehnt, zu Hiob-Vorträge, Bibelabende, Bibelwochen und so weiter zu machen, weil ich meinte, ich habe da zu wenig verstanden von diesem biblischen Buch. Der Ansatz bei mir kam im Gemeindepfarramt. Ich war ja im Kirchenbezirk Freudenstadt in Bayersbronn 8 Jahre Pfarrer, kenne von daher die Ecke hier ein bisschen schon von dieser Zeit. Und ich habe dann im Gemeindepfarramt eben durch die Begegnung mit sehr vielen Menschen, die im Leiden sind, ja, das ist ja so ein bisschen schon Haupttätigkeitsfeld von Pfarrern, die Leidenden brauchen eher jemand wie die Fröhlichen. Ja. Deshalb halten auch viele Pfarrer lieber Beerdigungen wie Hochzeiten. Aber das nur am Rande. Ich bin auch einer, dem so ging. Bei den Hochzeiten habe ich mich manchmal nur als, wie sagte der katholische Kollege in Bayersbronn, religiöser Schnörkel empfunden. Aber die Trauerbegleitung, trauernde Menschen, leidende Menschen, sterbende Menschen, da merkt man, da ist man gebraucht, die brauchen jemanden, der sie begleitet. Und dann habe ich in Bayersbronn, also im Gemeindepfarramt, habe ich mich mit Hiob beschäftigt. Und zwar folgendermaßen, ich habe den Hiob mehrmals am Stück durchgelesen. Das ist nicht ganz easy, ja. Vor allem, weil das Verb um Hitnabe nicht vorkommt. Also, ich habe den Hiob mehrmals am Stück durchgelesen. Und warum erzähle ich das? Als kleine persönliche Erfahrung mit biblischen Büchern umzugehen. Die Bücher sind ein Zusammenhang und bestehen nicht aus Einzelsprüchen. Und meine These ist, Hiob ist das Buch, das am ehesten aus der ganzen Bibel vom Gesamtzusammenhang zu verstehen ist. Und das ist zwar mühsam, mit den 42 Kapiteln sich durch den Hiob durchzunudeln, aber meines Erachtens ist das bei Hiob eine Hauptvoraussetzung, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Und ich habe dann persönlich die Erfahrung gemacht, ich habe das nicht alles gleich verstanden. Das kam so Stück für Stück und ich bin immer noch nicht fertig mit dem Hiob-Buch. Ich habe es gestern schon gesagt, dass ich aktuell wieder das Modul Hiob lese an der IHL. 39 Stunden zu Hiob, jetzt haben wir 4 Stunden in dieser Woche. Könnt ihr euch vorstellen, das ist etwas Ausführlicher, etwas Detailliertes. Und ich bin zutiefst überzeugt, ich werde ein Neues entdecken. Und das freut mich, dass das so ist, dass man in der Beschäftigung mit der Bibel immer wieder Neues entdeckt. Und auch bei Hiob habe ich manche Teile, trotz dieser mehrmaligen Durchlese, ich konnte die nicht richtig einordnen. Und mit der Zeit hat sich das dann immer mehr ergeben und gefügt. Und wir sind da beim Bibellesen nie fertig, sondern immer auf dem Weg. Ich bin also nicht nur Lehrer der Theologie, ich bin auch Schüler der Bibel. Und das werde ich bleiben, solange ich lebe. Schüler der Bibel, Schüler von Jesus. Jetzt haben wir ihn. Diese Folie wird jedes Mal am Anfang kommen, Hiob als ein Ganzes, als eine Einheit. Das, was ich gerade gesagt habe, ist mir sehr wichtig. Wir hatten gestern die Rahmenerzählung und nach deiner Begrüßung gehe ich davon aus, dass nicht alle gestern Abend da waren. Das frage ich aber jetzt nicht ab und Anwesenheitsliste gibt es auch nicht. Ihr müsst halt den Stoff nachlernen, weil am Freitagabend gibt es dann zum Abschluss eine kleine Prüfung. Und wer die besteht, darf wiederkommen. Und wer sie nicht besteht, auch. Umso mehr. Wir haben gestern die Rahmenerzählung, ganz wichtig, dass wir von Hiob am Anfang erfahren, er war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und nie das Böse. Ich habe das vermutlich bezeichnet als läseleitend, so war Hiob. Und dann kommt diese Himmelsszene, wo Gott und Satan miteinander verhandeln und der Satan sagt, Hiob ist nicht umsonst fromm, sondern weil du ihn reich gemacht hast. Er ist beschützt, bewahrt, gesegnet und deshalb ist er fromm. Und jetzt nimm ihm seinen Reichtum, das, was du ihm geschenkt hast, und dann wird er dir absagen ins Angesicht. Und ich habe euch die Frage gestellt, die sich hiermit verbindet, warum glaube ich an Gott? Weil ich damit rechne, dass ich dann etwas bekomme. Es gibt ja durch die ganze Zeit der Kirchengeschichte hindurch diese Theologie, das sogenannte Wohlfühl-Wohlstandsevangelium. Bist du fromm, dann beschenkt dich Gott. Es gibt bis heute die Lehre, wenn du richtig glaubst, wirst du nicht krank. Ja? Also glaube ich, dass ich nicht krank werde. Das ist die beste Medizin. Halte sie aber für biblisch falsch. Und das Hiob-Buch lehrt es. Eine Verhandlung über Hiobs Geschick zwischen Gott und Satan, das heißt aber auch, und das ist mir ganz wichtig, alles Leid hat eine transpersonale Ebene. Alles Leid hat nicht nur eine irdisch-menschliche Ebene, sondern eine göttliche Ebene. Davon bin ich zutiefst überzeugt bis zur Gegenwart. Alles Leid ist nicht nur irdisch-menschlich, diesseitig rational erklärbar, sondern hat immer mit Gott zu tun. Das ist meines Erachtens eine Lehre aus dem Anfang des Hiob-Buchs. Gott genehmigt dem Satan, Hiob zu versuchen und ihm einiges zuzufügen. In der ersten Phase dann nimmt er ihm eben den Reichtum und auch seine Kinder. In der zweiten Phase dann seine Gesundheit. Und Hiob sagt Gott nicht ab. Der Satan verliert diesen Handel zwischen Gott und ihm. Satan verliert. Und an dieser Stelle machen wir jetzt weiter. Ende von Kapitel 2. Es kommen drei Freunde, die Hiob besuchen. Eliphas, Bildad und Zophar, ihr Name. Ich lese die drei Verse, in denen das geschildert wird. Als aber die drei Freunde Hiobs auf all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie waren eins geworden, hinzugehen und ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten und ein jeder zerriss ein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Ich möchte nur zwei Bemerkungen machen. Bei den Freunden Hiobs wird ihre Herkunft bezeichnet. Die drei Orte, die hier genannt sind, beschreiben einen größeren Raum, vor allem nördlich und östlich vom heutigen Israel oder vom biblischen Israel. Das ist eine Beschreibung und jetzt meine Interpretation. Und an dieser Stelle ein kleiner methodischer Hinweis. Ich gehe davon aus, dass nicht wenige von euch auch Mitarbeiter sind in der Jugendarbeit, Andachten machen und so weiter. Wir haben hier einen Erzähltext, der nicht interpretiert, sondern der einfach beschreibt, die drei Freunde waren aus dem und dem und dem Ort. Warum wird das erzählt? Und jetzt kommt die Interpretation und ich halte es für sehr wichtig, dass wir das, was der Text sagt und das, was wir interpretieren, unterscheiden. Denn wir können mit der Interpretation auch haarscharf daneben liegen. Warum hier diese Orte genannt? Meine Vermutung, das ist ein großes Gebiet. Das, was die drei Freunde nachher vertreten, darüber werden wir heute Abend dann reden. Das, was die drei Freunde vertreten, ist eine allgemeine Meinung, die weit verbreitet ist. Diese drei Männer bringen allgemeine Auffassung, die sie dann nachher auch vertreten. Ein zweites, was ich zu diesem Abschnitt bemerken möchte: Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts. Die Kunst des Schweigens, das wird nachher nochmal ein Thema sein in der Diskussion zwischen Hiob und seinen drei Freunden. Die Kunst des Schweigens, 7 Tage Schweigen, das ist eine Leistung, oder? Könnt ihr auch mal probieren. Redefasten, ich habe das noch nie gehört, dass es ein Redenfasten gibt. Die haben Redenfasten gemacht, 7 Tage lang. Ich halte das für vorbildlich. Warum? Weil es angesichts der Begegnung mit leidenden Menschen oft tatsächlich so ist, dass man nicht weiß, was man sagen soll. Und es ist ja so, dass, hört ihr vielleicht auch immer wieder, wenn jemand verstorben ist, dann gibt es Leute, die sagen, oh, den hätte ich noch besuchen sollen. Und warum hat man es nicht getan? Weil man Angst hat vor der Begegnung mit Leidenden, weil man nicht weiß, was man sagen soll. Und hier bekommen wir einen Impuls, man kann auch nichts sagen. Die körperliche Präsenz bei einem Besuch ist wertvoller, wie dass man schwätzt und man schwätzt was Blödes. Lieber nichts sagen, wie blöd raussprechen. Aber das ist genau der Punkt, dass viele Angst haben, mit Leidenden Kontakt aufzunehmen. Was soll ich denn sagen? Schweigen. Präsent sein. Körperlich präsent. Auch zeigen, dass ich jetzt die Zeit habe. Je nachdem, wie man die Leidenden kennt, die man besucht, kann man Nähe auch durch körperliche Berührung zeigen. Ja, man nimmt einfach die Hand und hält sie. Ja, wie gesagt, das ist eine Frage der Beziehung, ob man das kann und ob man es auch will. Aber das können wir hier lernen, schweigen, besuchen und schweigen ist besser wie nicht besuchen, weil sonst der Leidende alleine bleibt. So, ich komme zum dritten Kapitel. Ein besonderes Kapitel in der Bibel, es gibt dazu keine echte Parallele, doch es gibt eine echte Parallele, nämlich in Jeremia 20, Vers 14 bis 18. Jeremia und Hiob haben sehr viele Parallelen. Jeremia, der leitende Prophet, auch bei Jeremia ein Thema, das sehr ausführlich dort bei ihm vorkommt, nicht ganz so ausführlicher wie bei Hiob, aber eben auch Hiob und Jeremia. Und jetzt dieses dritte Kapitel in dieser Tiefe, überschrieben als Klage in dieser Tiefe einer Klage, einmalig im AT. Drei Teile, ich beginne mit den Versen 1 bis 8. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Eigentlich ist gemeint sein ganzes Leben, aber zunächst einmal sein Geburtstag. Das hier in der Luther-Übersetzung mit verflucht übersetzte Wort möchte ich gerne ein bisschen erklären und präzisieren. Das Wort, das hier steht, hat die Grundbedeutung leicht sein. Und das meint in diesem Zusammenhang, Hiob will, dass sein Tag der Geburt und schon die Zeit davor nicht geschehen ist. Er möchte diese Zeit leicht machen, klein machen, ungeschehen machen. Es gibt im Hebräischen ein anderes Wort, das dann präziser verfluchen bedeutet. Warum benutzt Hiob nicht dieses Wort? Also die Übersetzung mit verfluchen ist etwas unpräzise. Also sind wir heute schon schwer im Hebräisch, nicht? Also zuerst Hitnabe und jetzt dieses Wort hier, leicht sein. Hiob spricht hier einen Wunsch aus, aber er kann es nicht. Er kann seinen Geburtstag nicht ungeschehen machen. Er kann sein bisheriges Leben nicht ungeschehen machen. Er würde es gern, aber er kann es nicht. Also ein Mensch, der nie gelebt haben will, so stark ist jetzt das Dunkel seines Lebens. Das Dunkel, das ihn jetzt umgibt, das zeigen die nächsten Verse mit dem Wortfeld Nacht, Finsternis und so weiter. Und Hiob sprach ausgelöscht, vernichtet sei der Tag, an dem ich geboren bin und die Nacht. Da man sprach, ein Knabe kam zur Welt, jener Tag soll finster sein und Gott droben frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheinen, Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen und düstere Wolken über ihm bleiben. Und Verfinsterung am Tage mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel nehme sie hinweg. Sie soll sich nicht unter den Tagen des Jahres freuen, noch in die Zahl der Monde kommen. Und jetzt kommt ein sehr ernster Vers. Hiob kann den Tag seiner Geburt nicht ungeschehen machen. Und jetzt sein Wunsch, es sollen ihn verfluchen. Jetzt haben wir das Wort verfluchen. Im Sinne von ungeschehen machen, die das können. Gibt es Mächte, die das können? Es sollen sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können und die da kundig sind, den Leviathan zu wecken. Auf Letztes gehe ich jetzt nicht ein. Hiob hat die Sehnsucht nach Menschen, Wesen, die die Möglichkeit haben, seine Vergangenheit ungeschehen zu machen. Und ich denke, das ist eine ganz große Anfechtung für Leidende. Gibt es neben Gott eine Macht, die etwas tun kann, was ich nicht kann? Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, wer solche Gedanken hat, dem empfehle ich sehr, sich jemand anzubefehlen und das nicht mit sich selber auszumachen. Solche Gedanken des Nicht-Leben-Wollens, das geht in die Richtung der Suizidgedanken, ja. Das sind Dinge, die Bibel anspricht. Ja. Wer kann mir im Leid helfen? Wenn mir Gott nicht hilft, wer kann mir helfen? Die Anfechtung, dass man bei anderen Mächten, Kräften Hilfe sucht. Der zweite Teil, die Verse 11 folgende: Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Jetzt vorher geht es grundsätzlich um das Leben, jetzt geht es um den Geburtstag. Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Warum hat man mich auf dem Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt? Wenn das nicht gewesen wäre, dann läge ich und wäre still, dann schliefe ich und hätte Ruhe. mit den Königen und Ratsherren auf Erden, die sich Grüfte erbauen, oder mit den Fürsten, die Gold hatten und deren Häuser voll Silber waren, wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt wie Kinder, die das Licht nicht gesehen haben. Dort haben die Gottlosen aufgehört mit Toben, dort ruhen, die viel Mühe gehabt haben. Da haben die Gefangenen allesamt Frieden und hören nicht auf die Stimme des Treibers. Da sind klein und groß gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Wenn ich nur nicht gelebt hätte, dann wäre ich gleich mit allen Toten und hätte die Mühe dieses Lebens nicht. Und dann kommt Hiob im nächsten Teil zur Gegenwart. Der dritte und letzte Teil dieses Kapitels. Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen, die auf den Tod warten und er kommt nicht und nach ihm suchen mehr als nach Schätzen, die sich freuden und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen. Dem Mann, dessen Weg verborgen ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat, denn wenn ich essen soll, muss ich seufzen und mein Schreien fährt heraus wie Wasser. Die Sehnsucht leidender Menschen zu sterben. Und das ist jetzt auch etwas, ich habe gestern schon angedeutet, da gibt es Worte, die sehr ähnlich auch in der Volksweisheit, auch bei uns vorkommen, dass Menschen sagen, warum darf ich nicht sterben, warum muss zum Beispiel ein junger Mensch sterben und ich muss weiterleben, weiterleiden. Das ist gerne auch bei Eltern und Großeltern so, wenn Kinder oder Enkel sterben, warum nicht ich? Bin 80 Jahre alt, ich habe mein Leben, also ich bin jünger, nicht ein falscher Eindruck entsteht, ich bin knapp über 30. Das sagen dann alte Menschen mit 80 oder ich habe mein Leben gelebt. Warum mein Kind, warum mein Enkel? Ja? In familiären solchen Situationen hört man das ganz oft. Und das ist hier bei Hiob, warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und Leben dem betrübten Herzen? Warum verlängert er beim Leidenden das Leben? Kapitel 3, Hiob in einer absoluten Finsternis. Ich vergleiche die Situation von Hiob gerne mit einem Tunnel, das nicht beleuchtet ist und wenn man da in der Mitte ist, dann ist stockdunkel, ganz Nacht. Und der Hiob sieht kein Licht. Und ich meine, dass es solche Situationen gibt. Und jetzt sage ich etwas, da mache ich mir vielleicht keine Freunde, solchen Menschen zu sagen, jetzt pass mal auf, irgendeinen Grund zum Loben hat man immer. Das halte ich wirklich für nicht richtig, weil uns die Bibel Situationen schildert, in denen Menschen kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen. Und denen zu sagen, überleg mal, einen Grund zum Danken gibt es immer, ist keine Hilfe, meines Erachtens, sondern eine zusätzliche Last für solche Menschen, weil sie nicht das leben können, was sie momentan ausmacht, was momentan ihr Empfinden ist. Und jetzt möchte ich unterscheiden an dieser Stelle eine subjektive und eine objektive Wahrheit. Die objektive Wahrheit bei Hiob in Hiobs Leben ist eine andere und die objektive Wahrheit kommt bei Hiob in Kapitel 29 bis 30 zum Ausdruck. Die subjektive Wahrheit ist Finsternis. Und es gibt Menschen, die erleben diese Situation, es ist alles dunkel, alles finster, es ist kein Licht am Horizont. Und ich meine, dass hier die Appelle mit, überleg mal, irgendeinen Grund zum Danken gibt es immer, der Wirklichkeit nicht entsprechen. Und ich meine, dass es auch das Buch Hiob lehrt. Nach diesem dritten Kapitel folgt der lange Redegang Hiobs mit seinen drei Freunden. Jetzt, ich habe schon gedacht, das Gerät hat auch langsam Finsterniserscheinungen. Die Kapitel 4 bis 27 sind sehr lang, sehr ermüdend, diese Dialogteile. Und sie haben eine Struktur, es sind drei Redegänge und es geht nach dem System Ping-Pong. Freund, Hiob, Freund, Hiob, Freund, Hiob, Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Und das geht dreimal so, nur der dritte Redegang ist deutlich kürzer. Die dritte Rede, der dritte Freund fällt aus und die Rede vom zweiten Freund sind nur noch wenige Verse. Bildad, Kapitel 25, ich glaube, sind 6 Verse. Und das liegt daran, weil am Ende dieser Diskussion heißt es, sie haben sich nichts mehr zu sagen. Deshalb ist die Diskussion zu Ende, sie haben sich nichts mehr zu sagen. Wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass Hiob den höchsten Redeanteil hat, geht ja immer Freund Hiob, Freund Hiob, Freund Hiob und auch im Umfang. Der Umfang der Freundesreden wird kürzer, der Umfang der Hiob-Rede bleibt relativ lang. Für mich steckt auch hier in dieser Struktur eine Botschaft, nämlich der Leidende darf reden, der Leidende muss reden. Das muss heraus. Und das geschieht bei Hiob, indem Hiob im Hiob-Buch den größten Redeanteil hat. So, jetzt versuche ich, diese über 20 Kapitel zusammenzufassen. Das können wir nicht, die ganzen Kapitel durchgehen. Dann bräuchten wir ein bisschen mehr Zeit. Zunächst die Argumente der Freunde von Hiobs. 7 Tage haben sie geschwiegen, jetzt nach Kapitel 3, gleich in Kapitel 4, Vers 2. Du hast vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann's? So beginnt der Eliphas. Jetzt kann er nicht mehr schweigen. Meine Interpretation, Eliphas hält nicht aus, was Hiob in Kapitel 3 sagt. Das treibt ihn auf die Palme. Das heißt, egal wie man jetzt Kapitel 3 bezeichnet, ob als Klage oder Verwünschung, am liebsten Verwünschung, das, was hier Hiob sagt, Finsternis, Finsternis, Finsternis und ich möchte sterben, ich möchte nicht mehr leben. Diese Klage hält Eliphas und seine Freunde nicht aus. Und deshalb die Reaktion. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage für den Umgang miteinander. Das ist ja, natürlich ist Hiob aus meiner Sicht eine geschichtliche Situation, eine Biografie. Das hat so stattgefunden aus meiner Sicht, in meiner Beurteilung. Aber das gibt es ja in der Gegenwart. Und wie reagiert man auf solche Menschen? Wie reagiert man auf solche Klage? Jetzt kann der Eliphas nicht mehr schweigen. Das Zweite, fehlende Anteilnahme, das ist jetzt etwas ganz Wichtiges. Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt, deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich. Und nun es dich trifft, erschrickst du, ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung. Etwas übersetzt ins Moderne, Hiob, du Warmduscher. Oder Hiob, du Weichei, komm, reiß dich mal zusammen. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich. Ich interpretiere das als fehlende Anteilnahme am Ergehen des Hiob. Ja? Früher warst du stark und hast durch andere geholfen, getröstet und so weiter, aber jetzt kommt es an dich. Und jetzt machst du hier ein Theater, komm, reiß dich mal zusammen. Keine Anteilnahme. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt in der Begegnung Hiobs mit den drei Freunden. Und das beklagt er auch. Wir werden nachher die Stelle sehen, wie das Hiob beklagt. Theologische Begründung ist das nächste. Also die fehlende Anteilnahme ist mehr ein emotionaler Punkt. Anteilnahme mit dem Fachwort Empathie, Einfühlungsvermögen. Und jetzt die theologische Begründung. Da habe ich Zitate von allen drei Freunden, zunächst Eliphas. Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch ein. Durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zorns vertilgt. Hiob, warum musst du leiden? Wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Du musst leiden, weil du schuldig bist. Und das wird jetzt getoppt von den Freunden. Zunächst der Bildad, Kapitel 8. Meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie verstoßen um ihrer Sünde willen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Hiob verliert alle Kinder und dann sagt ihm der Bildad, ja, klar, die haben gesündigt und jetzt hat sie Gott bestraft. Schön, oder? Ist doch echt tröstlich für den Hiob, oder? Das ist schon stark. Und das Hiob-Buch sagt das nicht. Und dann der Zophar, dann im Blick auf den Hiob, Kapitel 11, Vers 6. Dass Gott dir zeigte die Tiefen der Weisheit, denn sie ist zu wunderbar für jede Erkenntnis, damit du weißt, dass er noch nicht an alle deine Sünden denkt. Also deine Söhne sind gestorben, so Bildad, weil sie gesündigt haben, aber bei dir ist Gott noch ein bisschen gnädig und denkt nicht an alle deine Sünde. Wenn er das täte, dann wärst du auch tot. Die theologische Begründung ist das, was man den sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang nennt. Das Ergehen beim Hiob ist das Leid. Die Freunde schließen vom Ergehen auf das Tun des Hiob und der muss gesündigt haben. Der Bildad schließt vom Ergehen der Kinder auf ihr Tun, die müssen gesündigt haben. Also Leid als Folge von konkreter Sünde. Und das ist jetzt das einzige Erklärungsmodell der drei Freunde. Das zieht sich durch den ganzen Dialogteil, Kapitel 4 bis 27, elendlang. Die drei Freunde bleiben bei dieser Position. Und nachdem Hiob das ablehnt, gehen sie am Schluss so weit und sagen Hiob, was es wohl war, was er gesündigt hat. Nämlich, dass sein Reichtum durch Betrug zustande gekommen ist. Ja? Also der Hiob lehnt das ab, eine konkrete Sünde als Hintergrund für sein Leiden. Und da die Freunde kein anderes Erklärungsmodell haben, das ist dann die letzte Rede von Eliphas, die dritte Rede von Eliphas, sagt der Eliphas, es ist dein Besitz, den du nicht mit rechten Mitteln zustande gebracht hast. Du bist ein Betrüger. Das heißt, sie bleiben bei ihrer Erklärung des Leidens. Und deshalb spreche ich hier von einer monokausalen Erklärung, also eine Erklärung, die nur einen Grund kennt. Ich persönlich schließe den Tun-Ergehen-Zusammenhang nicht aus, aber ich halte es für falsch, das, was die Freunde hier tun, keine andere Erklärung bereit zu haben. Und darin sehe ich ihren Fehler. Und sie gehen nicht davon weg. So, und jetzt ist nochmal Hiob-Buch als Ganzes lesen, Hiob 1, Vers 1. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und das zeigt, der Leser weiß, dass die Freunde falsch sind, liegen. Der Leser weiß es. Durch diese Behauptung, die ja von Gott zweimal wiederholt wird. So, noch ein letztes von den drei Freunden, Appellcharakter der Rede. Wenn aber du dein Herz auf ihn richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Dann würdest du alle Mühsal vergessen und so wenig daran denken wie ein Wasser, das verrinnt. Also Appellcharakter, gib dein Unrecht zu, tu Buße und dann geht es dir wieder gut. Ganz einfach. Wir schauen Hiob an, in diesen vielen Kapiteln, wie reagiert Hiob. Hiob erwartet Anteilnahme. Das ist Kapitel 6, das ist die erste Antwort, die erste Reaktion auf die erste Eliphas-Rede. Was ist meine Kraft, dass ich ausharren könnte? Und welches Ende wartet auf mich, dass ich geduldig sein sollte? Ist doch meine Kraft nicht aus Stein und mein Fleisch nicht aus Erz? Und jetzt kommt eine Klage über die Freunde. Habe ich denn keine Hilfe mehr und gibt es keinen Rat mehr für mich? Und jetzt eine ganz harte Antwort an die Freunde. Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Er vermisst bei seinen Freunden Barmherzigkeit. Könnt ihr auch übersetzen, Güte, Gnade. Einfühlungsvermögen, Empathie, Gefühl. Meine Brüder trügen wie ein Bach, wie das Bett der Bäche, die versickern. Ein im Orient sehr verbreitetes Bild, nicht? Bäche, die nur in der Regenzeit Wasser führen, da kann man sich in der Trockenheit nicht drauf verlassen. Meine Brüder, meine drei Freunde trügen wie ein solcher Bach. Auf die kann ich mich nicht verlassen, mit denen kann ich nichts anfangen. Sie haben keine Anteilnahme. Dann kommt die Auseinandersetzung mit Gott bei Hiob. Kapitel 9, wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihm doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Auf diese Thematik wird Elihu am Anfang eingehen in seiner Rede. Auf die Frage, antwortet Gott oder antwortet Gott nicht, also es kommt morgen Abend. Das war eine kleine Einladung, falls euch das interessiert, Elihu-Rede. Vielmehr greift er nach mir wie im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt, er hat sie, geht es um Recht, wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so würde ich mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig, ich möchte nicht mehr leben, ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Also Fromme wird nicht besser behandelt im Blick auf Hiob. Und da bricht jetzt eine Klage heraus gegenüber Gott. Ich bin gegenüber Gott ohnmächtig. Er ist der Stärkere, er macht mit mir, was er will und ich kann gar nichts machen. Das deckt sich mit dem Nächsten, was ich nennen möchte. Gott erscheint Hiob wie ein Feind. Das ist ganz ähnlich, ich war im Frieden, aber er hat mich zunichte gemacht, er hat mich beim Genick genommen und zerschmettert. Er hat mich als seine Zielscheibe aufgerichtet, seine Pfeile schwirren um mich her, er hat meine Nieren durchbohrt und nicht verschont, er hat meine Galle auf die Erde geschüttet, er schlägt in mich eine Bresche nach der anderen, er läuft gegen mich an wie ein Kriegsmann. Jetzt eine Zwischenbemerkung an dieser Stelle. Solche Formen von Klage, dieses Kapitel 16 und das Kapitel davor, die aus Kapitel 9, haben wir ähnlich auch in Klagepsalmen. Klagepsalmen in der Regel immer kürzer, klar, keine 42 Kapitel, wo Menschen sich wirklich von Gott geschlagen fühlen. Gott als ein Feind, der mein Leben ja, bedroht und zerstört ein Stück weit. Ich denke, dass Menschen das so erleben können, aber nicht müssen. Wenn Menschen das auch im Leiden nicht so erleben, dann Glückwunsch, wenn es echt ist, dass sie sagen, so ein Erleben habe ich nicht wie Hiob oder wie entsprechende Klagepsalmen. Letztes Mal Psalm 22, den Klagepsalm, den Jesus am Kreuz gebetet hatte, ganz ähnliche Formulierungen. War sich Jesus nicht zu schade dafür. Ich sage immer, wer das nicht so erlebt, Glückwunsch, dem möchte ich sowas nicht wünschen. Wer sowas erlebt, dem sage ich, ähnliche Erfahrungen haben Leute der Bibel gemacht. Und deshalb sprich aus, was du denkst und fühlst, denn Gott weiß es sowieso. Wisst ihr, was ein 5-Zentimeter-Lob ist? 5-Zentimeter-Lob? Schon mal gehört? Sehr schön. Dann habt ihr den Schmied noch nicht oft gehört. Er spricht gerne über das 5-Zentimeter-Lob. Ja, das 5-Zentimeter-Lob ist so groß. Und ist nur mit dem Mund und nicht mit dem Herzen. Ist nicht die Wirklichkeit. Es gibt einfach solche komischen Sätze in der Christenheit, man hat immer etwas zu loben und dann lobt man mit dem Mund. Und wie heißt es im Psalm 103? Lobe den Herrn. Wie geht's weiter? Das müsst ihr wissen, kommt am Freitagabend bei der Prüfung, Psalm 103. Lobe den Herrn, wie geht's weiter? Also ich mache mal einen Vorschlag, ihr sagt richtig oder falsch. Lobe den Herrn, mein Mund. Richtig oder falsch? Falsch. Lobe den Herrn, meine Seele. Und das ist der ganze Mensch. Und was eigentlich wörtlich übersetzt, Johannes, heute kommst du dran, wir müssen heute noch ein bisschen Hebräisch miteinander machen. Dann hat die Luther-Übersetzung geht weiter, und was in mir ist, und da steht wörtlich, und meine Innereien, Leber, Galle, Niere, Darm, Magen. Lobe Gott, der ganze Mensch, dann ist Lob echt. Das 5-Zentimeter-Lob ist nicht echt. Wenn er nur 5-Zentimeter-Lob macht, könnt ihr vergessen, weil Gott weiß, dass das nicht echt ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Wer im Leiden mit seiner Seele Gott loben kann, da sage ich nur Glückwunsch. Lass dich vom Schmied nicht zur Klage verführen. Und wer es nicht kann, dem sage ich, Gott kennt dich und weiß das. Und Hiob ist ein biblisches Beispiel dafür. Sage Gott, was du denkst und fühlst, auch ihm gegenüber. Und da ist die Bibel sowas von ehrlich. Und das liebe ich an der Bibel, sowas von ehrlich. Überhaupt nicht schwärmerisch und unrealistisch, sondern ganz ehrlich. Gott antwortet nicht. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Und jetzt ist die Frage, was für eine Antwort hat Hiob erwartet? Das ist Thema morgen Abend bei Elihu. Die Bewegung, die Hiob in diesem Kapitel macht, ist eine wie eine Wellenlinie. Es gibt immer wieder einen Rückfall in die alten Klagemuster und gleichzeitig gibt es einen Fortschritt. Und da nenne ich nur ein Beispiel, das ist dieses bekannte Wort, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In Kapitel 19, viele Vertonungen zu diesem Lied, viele Grabsteine, auf denen dieses Wort steht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist so ein Lichtblick. Wie gesagt, es ist eine Wellenlinie. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht in vergleichbaren Fällen, dass es immer wieder Punkt ist es Kapitel 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da, denke ich, begegnen wir im Alten Testament einer Auferstehungshoffnung. Der Hiob hat keine Hoffnung mehr für das Hier und Jetzt, aber er hat eine Auferstehungshoffnung und dass er Gott begegnet als ein zerschundener Mensch, Gott begegnet, ganz großer Lichtblick hier bei Hiob. So, und dann im Laufe dieser Diskussion wird der Ton schärfer. Die Schimpfworte gegenseitig nehmen zu. Also wer Schimpfworte sucht in der Bibel, dem empfehle ich Hiob zu lesen. Der zweite und der dritte Rededurchgang, da werden sie echt kreativ, die Jungs. Was ihr nicht, das weiß ich auch, sagt Hiob, was ihr wisst, weiß ich auch und ich bin nicht geringer als ihr. Doch ich wollte gern zu dem Allmächtigen reden und wollte rechten mit Gott. Und das lassen die Freunde im Grunde nicht zu. Da sagen sie, so darfst du nicht reden, das darfst du nicht sagen. Aber ihr seid Lügentüncher. Schön, oder? Und seid alle unnütze Ärzte. Wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise geblieben. Hört doch, wie ich mich verantworte und merkt auf die Streitsache, von der ich rede. Wollt ihr Gott verteidigen, mit Unrecht und Trug für ihn reden? Und jetzt kommt die Retourkutsche. Soll ein weiser Mann so aufgeblasene Worte reden und seinen Bauch so blähen mit leeren Reden? Du verantwortest dich mit Worten, die nichts taugen und dein Reden ist nichts Nütze. Jetzt kommt in diesem zweiten Rededurchgang tatsächlich die Frage, wer ist weise Hiob oder die drei Freunde? Jeder reklamiert die Weisheit für sich. Es gibt zwischen den Freunden und Hiob keine Verständigung und das führt im Grunde zum Ende der Freundschaft. Ich habe das schon erlebt bei Menschen, also nicht bei mir, aber bei Menschen, wo durch die unterschiedliche Leitdeutung Freundschaften, man muss eigentlich sagen Geschwisterschaft im christlichen Sinn, zerbrochen ist. Und das ist eine ganz ähnliche Argumentation wie bei Hiob, nämlich Weichei, reiß dich zusammen. Jetzt stell dich nicht so komisch an, nicht? Und übrigens, das ist allerdings einer der schlechtesten Sprüche, die man machen kann. Vor einigen Jahren bei mir war es noch viel schlimmer. Also das ist ganz untere Schublade. Was ist das Wesen der Klage? Nur eine kleine Zwischennotiz. Wir haben hier in der Folie, ich will mit dem Allmächtigen reden und will mit ihm rechten. Und das ist die Frage, das ist das Thema der Warum-Frage. Deshalb wird die Warum-Frage in der Bibel gestellt und nicht verboten. Es gibt ja auch die Meinung, die Warum-Frage darf man nicht stellen. Mir unvergesslich eine Frau, die sagte beim Tod ihres Mannes, als ich sie besucht habe, Herr Pfarrer Schmid, warum? Aber Geld, das darf man nicht fragen. ist ein teilweise bei den Christen verbreitetes Verdikt, die Warum-Frage darf man nicht stellen. Das, was Hiob hier macht, ist nicht erlaubt. Gut ist, wenn man sich in Gottes Fügung ergibt, und zwar komplett Ja sagt. Hier, ich wollte mit Gott rechten. Was heißt das? Ich verstehe Gottes Wege nicht und ich will, dass mir Gott die Wege erklärt. Das ist gemeint. Ich verstehe Gott nicht und ich will eine Erklärung. Das ist die Klage. Das ist der Hintergrund der Warum-Frage. So, und jetzt, die Zeit will es nicht leiden, weiterzumachen. Ich fasse zusammen. Und zwar jetzt, was ist die Kritik an den Freunden Hiobs? Drei Punkte. Sie haben nur eine Erklärung für Hiobs Leid, nämlich Hiob leidet, weil er gesündigt hat. Ich habe vorher gesagt, monokausale Erklärung, nur eine Kausalität, nur einen Erklärungsgrund oder eben das Schema im Tun-Ergehen-Zusammenhang. Sie schließen vom Ergehen zurück auf das Tun. Das Zweite, und das halte ich für sehr wichtig, sie zeigen keine Anteilnahme, Hiob erlebt sie als hart. Er vermisst Güte, hebräisch Chesed. Ich wollte gerade ein weiteres hebräisches Wort ins Spiel bringen, ja. In der Hiob-Antwort, Kapitel 6, da steht das Wort Chesed. Sie vermissen Güte, Liebe, Anteilnahme. Den drei Freunden geht es, das stelle ich jetzt einfach so dar, um die Klärung der Sache. Hiob, du hast gesündigt, deshalb musst du leiden. Gib deine Sünde zu, dann geht es dir wieder besser. Die große Frage nach der Spannung zwischen Wahrheit und Liebe. Die Freunde präsentieren den Typ Wahrheit ohne Liebe. Wahrheit ohne Liebe. Es gibt auch Liebe ohne Wahrheit, ist genauso schlecht. Die große Kunst ist die Verbindung von Wahrheit und Liebe. Aber die Wahrheitsfrage kommt nicht am Anfang des Leidens, sondern mit der Zeit. Der Leidende muss bereit werden, sich der Wahrheitsfrage zu stellen. Und deshalb geht es am Anfang um die Anteilnahme, um die Güte, um die Liebe. Die Freunde sind sehr schnell mit Appellen parat. Es gibt aber für den Leidenden, der in der Kapitel-3-Situation ist, die Tatsache, dass er Appelle nicht annehmen kann. Die Appelle prallen ab wie der Regen von einer Regenhaut. Und das ist die große Kunst in der Begleitung betroffener Menschen. Wann hat die Anteilnahme ihre Zeit? Wann hat die Wahrheitsfrage ihre Zeit? Wann hat der Appell seine Zeit? Das hat alles seine Zeit. Aber es ist falsch, wenn die Zeit nicht da ist dafür. Und deshalb geht es um einen Weg, auch einen Weg des Begleitens, wo man, wenn man mit Betroffenen unterwegs ist, die große Kunst ist, zu spüren, zu merken, was ist jetzt dran? Ist der Appell dran oder ist er nicht dran? Ist die Wahrheitsfrage dran oder ist sie jetzt nicht dran? Ist die Liebe dran oder ist sie nicht dran? Ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang passend oder ist er nicht passend? Das sind große herausfordernde Fragen, wenn man mit Betroffenen unterwegs ist. Fertig. Fragen oder Lied?